Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Maidons Meinung. Natürlich mit Alfred Maidon.
Hallo. Da bin ich wieder, hallo.
Wunderbar, wir sprechen erstmal über den Gesamtmarkt, bevor wir auch ein paar Einzelwerte ins Visier nehmen. Der Markt, der US-Markt, hat sich gestern wieder stark präsentiert. Wir haben deutliche Zuwächse bei Dow Jones, aber vor allem auch bei den Technologiewerten gesehen. Wir sehen auch gleich den Nasdaq eingeblendet. Was macht den denn momentan so stark? Das Thema Zinsen ist ja immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Man weiß nicht, wann kommt die Wende?
Aber ein anderes Thema ist dafür gar nicht mehr Thema. Das ist nämlich der Konflikt im Nahen Osten. Das ist komplett von der Bildfläche verschwunden, wie eigentlich ganz oft bei geopolitischen Krisen. Die ersten ein, zwei Tage sind immer sehr wild, auch an der Börse die Reaktion. Und dann, ja, wenn nichts Neues, wenn keine Eskalation passiert, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich dran, aber zumindest ist es dann nicht mehr an der Tagesordnung. Insoweit hat das jetzt den Markt sich auch erholen lassen, dass jetzt da dieser Konflikt oder eben kein Thema mehr ist an der Börse und natürlich dann auch das Thema Zinsen. Auch da hat man sich offensichtlich dran gewöhnt und ja, und dann ist es ganz oft so, wenn die Stimmung so wie vor einer Woche so negativ ist, dann braucht es eigentlich gar nicht viel, dass sich der Markt wiederholt. Und wir haben ja immer noch einen Aufwärtstrend. Jetzt hatten wir mal im Nasdaq 100, sieht man es wenigstens ein bisschen, eine kleinere Korrektur. Wobei das waren jetzt, glaube ich, 7-8%. Eine Korrektur sind eigentlich 10. Also das war jetzt eher so ein Mini-Rücksetzer. Aber der wird dann eben genauso schnell auch wieder aufgeholt, wenn die Probleme nicht mehr da sind. Oder zumindest in den Hintergrund gerückt sind. So.
Wir sehen auch die Zinsthematik.
Genau, und das ist jetzt eine Grafik, die ist ganz wichtig, weil die erklärt nämlich auch, wie robust der Markt eigentlich ist. Erstmal muss ich sagen, die ist eigentlich falsch rum. Aber das ist die Erwartung des Marktes, wie viel Zinssenkung es in diesem Jahr geben wird. So, da waren wir im Herbst letzten Jahres, wurde vom Markt erwartet ungefähr so 2 Zinssenkungen. Mhm. Dann kam ja diese Zinseuphorie, es hieß ja, 2024 werden die Zinsen fallen. Das ging dann bis zu, im Januar in der Spitze, zwischen 6 und 7 Zinssenkungen wurden erwartet für 2024. Das war zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank eigentlich noch gar nichts gesagt hatte zu Zinssenkungen. Dann hat ja die Notenbank vor einigen Wochen gesagt, wir werden dieses Jahr 3 Zinssenkungen bekommen. Danach gab es erstmal kein Update mehr. Mittlerweile ist der Markt so pessimistisch geworden, dass man mit weniger als 2 Zinssenkungen rechnet. Einige erwarten sogar nur eine oder sogar gar keine Zinssenkung. Also von dieser Euphorie, die deutlich über der Notenbank lag, sind wir jetzt in einen Pessimismus, einen Zinspessimismus reingelaufen. Und das alles bei steigenden Aktienkursen. Also eigentlich hätte man erwarten können, dass diese getrübte Stimmung den Aktienmarkt kräftig drücken würde. Hat sie nicht. Und das zeigt eigentlich, wie stark der Aktienmarkt ist. Und ja, wenn wir dann tatsächlich mehr als diese 2 bekommen, wovon ich zumindest ausgehe, dann könnte das eher den Markt nochmal beflügeln.
Genau, dann könnte es eben deutlich steigende Kurse geben, wenn dann mehr passiert, als man es aktuell zumindest erwartet.
Wir schauen. Genau, wir kriegen am Freitag noch Inflationsdaten. Der PCE, das ist der Indikator, den die US-Notenbank sich eigentlich am liebsten anschaut. Da bin ich mal gespannt, weil da einige, das ist ein bisschen anders berechnet als das CPI und der ist eher in Richtung weniger Inflation. Mal gucken.
Wir schauen jetzt auf den Bitcoin, denn vergangenen Freitag oder Nacht von Freitag auf Samstag hat das Halving stattgefunden. Und dann ist der Bitcoin tatsächlich angestiegen, aber wir haben nicht die 70.000 wieder zurückerobert.
Ja, aber gut, Halving, klar, das hat einen Effekt. Die Vergütung halbiert sich, also auch das Angebot neuer Bitcoin. Aber natürlich nicht sofort, weil natürlich das Datum und auch sogar die Uhrzeit, das wusste man ja Wochen oder Monate im Voraus. Also ein Event, das zu einem festgelegten Datum stattfindet, wird eigentlich Kurse nicht bewegen. Klar, der Bitcoin ist wieder ein bisschen rauf, hat aber auch im Prinzip, wir bewegen uns seit fast 2 Monaten zwischen 60 und 73.000. Wir waren mal kurz unter 60.000 gerutscht, sieht man hier gar nicht. Was jetzt fehlt, ist natürlich so ein bisschen mehr Nachfrage. Klar, wir haben jetzt weniger Angebot. Das ist schon mal so. Hier sieht man es nochmal. Die Vergütung wurde einmal 2012 reduziert von 50 auf 25, dann auf 6,25 und jetzt sind wir nur noch bei 3. Das Spannende ist, man kann daraus quasi auch die Inflationsrate ableiten. Wir haben jetzt durch diese neuen Bitcoins nur noch eine Inflation von 0,8%. Damit ist die Inflation erstmals unter der von Gold. Da liegt sie so bei 2%. Also quasi, was an neuem Gold kommt auf den Markt. Und Angebot runter. Und gleichzeitig, das ist die Nachfrage nach den Bitcoin-ETF. Da sieht man ja, wir hatten gerade so im März extrem, das sind immer die Tageszuflüsse unterm Strich, teilweise bis zu einer Milliarde Dollar Zufluss. Und hier sieht man, wir hatten dann in den letzten Wochen auch einige Tage mit Abflüssen, weil aus diesem Grayscale-Fonds immer noch Gelder abgezogen worden sind, weil er eben so hohe Gebühren hat und weil da auch so viel Geld drin war, immer noch viel Geld drin ist. Aber jetzt die letzten Tage gab es auch wieder mit den Zuflüssen. Man sieht aber grundsätzlich, dass die Schwankungen auch kleiner werden. Klar, natürlich ist erstmal ein Riesenschwung an viel Geld von Privatinvestoren in die Bitcoin-ETFs geflossen. Aber viele große Fonds sind noch gar nicht drin und das wird in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren passieren. Also es wird einen kontinuierlichen Zufluss geben in die ETFs beim Bitcoin. Der wird nicht abreißen. Was allerdings abreißen wird, sind die Grayscale-Abflüsse.
Da haben wir auch noch eine Grafik, genau.
Die gehen nämlich deutlich zurück. Hier hat man mal ganz aktuell die Abflüsse an den ersten beiden Tagen einer Woche. In dieser Woche waren es nur rund 100 Millionen. Und wir hatten aber auch schon mal an zwei Tagen Abflüsse von über einer Milliarde. Also da sieht man schon einen klaren Trend. Die Abflüsse gehen zurück. Und Grayscale hat jetzt auch angekündigt, dass man einen Mini-ETF bringt, der tatsächlich dann nur noch 0,15% Gebühren kostet und 10% aller Gelder aus dem alten Fonds in den neuen fließen. Das wird dann nochmal dafür sorgen, dass vielleicht noch weniger Geld abfließt und noch weniger Bitcoins von Grayscale auf den Markt kommen. Und das zusammen mit vielleicht mehr Nachfrage nach den ETFs und jetzt noch mit dem Halving, glaube ich, dass der nächste entscheidende Ausbruch eher in die Richtung geht als in die. Wobei es ist bei den letzten Halvings immer so gewesen, dass die ersten Wochen nach dem Halving relativ wenig passiert ist und dann aber ein Riesen-Run eingesetzt hat.
Also könnte jetzt vielleicht eine ruhigere Phase erstmal anstehen. Gut, man weiß es bei Bitcoin
nicht. Ja, man weiß es nicht. Also es ist, glaube ich, so, im Moment sollte man, also wenn das mal zurückkommt, nochmal Richtung 60.000, ist es eher ein Kauf. Mhm. Und wie gesagt, der Trend, der wird langfristig relativ sicher in die Richtung nach oben gehen.
Nach Norden gehen. Gut, wir schauen auf Tesla. Die haben Zahlen vorgelegt, die ja schnell in Vergessenheit in Anführungsstrichen geraten sind, weil man hat eigentlich die Erwartungen verfehlt, aber dann gab es eben eine große Ankündigung. Man macht doch günstigere Autos.
Genau, also eigentlich, ob man jetzt 50 Cent Verlust bei Gewinn macht, Entschuldigung, ich sag schon Verlust, 50 Cent Gewinn pro Aktie macht oder 45, spielt keine Rolle. Die Zahlen waren ja eh schon schlecht erwartet worden. Die Gewinnprognosen sind gesenkt worden. Umsatz war auch ein bisschen schlechter als erwartet, war aber gar nicht kriegsentscheidend, denn wie gesagt, das war genauso schlecht erwartet worden. Die große Frage war, was kommt in Richtung günstiges Auto, Robotaxis? Und da kam es doch zu einer, ja, ich will nicht sagen Überraschung, denn eigentlich hat Tesla ja nie gesagt, man will kein günstiges Auto bauen. Es gab da mal einen Reuters-Bericht, da hat man gerüchteweise von gut informierten Personen erfahren, dass Tesla das günstige Auto, das Model 2, wie es oft genannt wird, nicht bauen wird, sondern voll auf Robotaxis geht. Elon Musk hat dann gesagt, das ist eine Lüge. Und jetzt hat er gesagt, wir bauen dieses Auto. Also er hat nicht gesagt dieses, sondern wir bauen günstige Modelle. Und zwar schon Anfang nächsten Jahres, vielleicht sogar schon in diesem Jahr. Und das ist wirklich neu, denn eigentlich war geplant, erst Ende 25 diese Autos auf den Markt zu bringen. Dass man sie so schnell bauen kann, liegt daran, dass man keine neue Produktion braucht, sondern man kann die bestehenden Produktionsstandorte nutzen. Klar, man muss sie ein bisschen umbauen, aber man kann wahrscheinlich, gab es jetzt auch keine konkreten Informationen, auch sogar die bestehenden Plattformen mitbenutzen, die man schon hat, vielleicht ein bisschen modifizieren. Fakt ist, das Auto wird kommen, das günstige Auto für wahrscheinlich $25.000. Und das hat natürlich schon geholfen, weil viele haben das wirklich schon gesehen, dass es eben nicht kommt und haben gesehen, wie soll man die Umsätze wieder hochbekommen oder die Absätze wieder hochbekommen. Jetzt kommt es doch schneller als gedacht und das hat natürlich schon so ein bisschen für einen Befreiungsschlag gesorgt.
Wobei Herr Musk ja immer ein bisschen optimistisch ist, was so Zeiträume angeht. Er kann sie selten einhalten.
Ja, klar, aber wenn er sagt, dann schon, also wenn der Zeitraum jetzt in der nahen Zukunft ungefähr ein Jahr liegt, dann stimmt das dann schon noch. Aber so andere Zeiträume, so in 2-3 Jahren haben wir, oder nächstes Jahr haben wir das Auto nochmal fahren fertig, das hört man seit 2016.
Apropos.
Genau.
Self-Driving.
Ja, da sind wir. Das ist immer ganz schön. Tesla bringt immer zusammen mit den Zahlen ein Investor-Deck raus. Also im Prinzip so Grafiken, alles nochmal zusammengefasst. Und das ist eine Grafik daraus. Und da sieht man mal die gefahrenen Meilen mit dem relativ neuen FSD V12. Das gibt es seit März 21, also seit 3 Jahren. Wie viele Meilen man da schon mit gefahren ist oder wie viele Meilen die Autos damit schon gefahren sind. Und da sind wir jetzt bei weit über einer Milliarde Meilen. Und das hier ist die neue Version, also das ist insgesamt FSD und das sind die neue FSD-Version. Selbst da hat man schon viel gefahren. Mittlerweile ist das FSD, ich glaube 12.4 sind wir jetzt in den USA so gut, dass viele berichten, sie fahren eine Stunde oder noch länger und müssen nicht ein einziges Mal irgendwie eingreifen, um das Auto zu korrigieren. Das war in den Vorgängerversionen noch ein bisschen anders, aber man hat es jetzt geschafft, das so weit zu entwickeln, dass es wirklich ja, auf jeden Fall besser fährt als der Mensch.
Besser als der Mensch, apropos künstliche Intelligenz und hier die Training-Kapazitäten.
Genau, also die Kombination aus den gefahrenen Meilen, das sind ja alles Daten, die man sammelt. Und mit diesen Daten kann ich wiederum das FSD noch besser machen. Ich brauche dazu natürlich Computerpower. Und das hier ist die zweite Grafik. Das sind die, jetzt hier unten stehst, die Trainingskapazität gemessen in den H100 GPUs von NVIDIA. Einer kann schon den ganzen nennen, kostet 40.000 Euro so ein Chip. Und das ist halt mittlerweile eine Kapazität von ja, fast 40.000 von diesen Chips. Und das ist schon eine ordentliche Rechenleistung. Also diese Rechenleistung gepaart mit den Daten, da ist man auf einem guten Weg, tatsächlich in Richtung Robotaxi zu kommen. Da wird man ja dann am 8. August das Ganze präsentieren.
Und jetzt haben wir noch ein paar Grafiken, die zeigen, dass man eben nicht nur hier, was Automobilbranche angeht, aktiv ist, sondern auch viele andere Geschäftsfelder.
Genau, das ist jetzt mal hier kurz die operativen Gewinne aus der Sparte, oder besser gesagt aus allen anderen Sparten, die nicht das Auto betreffen, hauptsächlich Solarspeicher, Solarmodule und hauptsächlich Batteriespeicher, eben gerade diese Megapacks, die großen Speicher für Solaranlagen. Und da sieht man, da ist man jetzt 2022 in die Gewinnzone gekommen und die Gewinne wachsen. Ist zwar immer noch relativ klein, der Bereich als außerhalb Autos, aber er wächst und er ist auch profitabel.
Und wir schauen mal auf all die Geschäftsfelder, die da eben außerhalb dieses Autobereichs
genau,
aktiv sind.
Vielleicht nochmal vorab, die wichtigste Message eigentlich gestern, die Elon Musk auch unbedingt rüberbringen wollte, und das hat er auch, glaube ich, ganz gut gemacht, war zu sagen, wir sind keine Autofirma, wir sind ein KI-Unternehmen. Wir sind, wenn man den Begriff Automobil nimmt, sind wir der Teil Auto. Also wir machen alles, ja, Automatisierung, KI. Und klar, wir verkaufen auch Autos, aber letztendlich das Hauptgeschäftsfeld wird quasi Software, KI, und zwar nicht nur fürs Auto, sondern für viele andere Bereiche sein.
Und da sind ein paar
der. Und die sieht man hier, also klar, wir haben einmal das Autogeschäft, dann gibt es dazu noch den Service, das autonome Fahren, dann ja die humanoiden Roboter, die es ja auch noch gibt, Ladestationen, Batterien, Lithium, die Energiespeicher, Solar, also es ist schon eine ganze Menge. Klar, im Moment ist natürlich das hier der Fokus, über 90% des Umsatzes werden mit Autos gemacht, aber das wird sich in den nächsten Jahren verschieben. Die Frage ist nur, wie schnell und wie stark. Und da ist man aber schon ganz schön weit. Ich glaube, das sehen wir beim nächsten Bild.
Wir haben noch die App vorher.
Genau, das ist nämlich auch interessant. Das ist die App im Prinzip für die Robotaxis, die ja, jetzt schon entwickelt wird. Also es ist nicht so, dass man jetzt erst wartet, bis man irgendwo da die Zulassung bekommt, sondern man ist da schon dran, diese App zu entwickeln. Man ist da schon relativ weit. Mhm. Und es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Da wird man im August dann mehr erfahren.
Genau. Und jetzt sehen wir die Geschichte in Nevada, die du gerade angesprochen hast oder angedeutet hast, wo gebaut wird.
Genau, da wird gebaut. Aber das ist ganz interessant. Da wird jetzt keine Fabrik für Autos gebaut, sondern für, oben links steht, den Tesla Semi. Und zwar für den Truck. Da hinten sieht man nochmal, das ist die erste Gigafactory von Tesla. Da werden hauptsächlich Batterien gefertigt. Und jetzt entsteht hier auch nicht gerade klein die neue Produktion für die Lastwagen, die es ja schon gibt, aber in relativ überschaubaren Stückzahlen. Das wird sich natürlich dann ändern, wenn hier vernünftig gebaut wird.
Auch so ein Bereich. Zeitplan?
Nein. Gibt es vielleicht, habe ich jetzt aber nicht im Kopf.
Okay, wird noch ein bisschen dauern, denn noch ist ja kein. Gut, der Grund steht schon mal, aber der
genau. Spart. So, was heißt das alles für die Aktien? Das ist eine gute Frage. Die Aktie hat gestern reagiert mit einem Kursanstieg von 13%. Jetzt sind es, glaube ich, immer noch 10-11%. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass allein in den letzten sieben Tagen ging es um fast 20% nach unten. Das hat übrigens noch nie 8 Tage am Stück verloren, aber das war der größte Rückgang. 7 Tage am Stück, 20% seit Jahresanfang. 40% oder über 40%. Und da war schon eigentlich fast klar, ich habe interessanterweise auch meinen Lesern in meinem Report geraten, wer mutig ist, kann durchaus spekulieren auf einen Kursanstieg, weil die Erwartungshaltung so schlecht war und die Aktie so stark gefallen ist, was hätte dann als Schlechtes kommen müssen, dass der Kurs noch weiter fällt und eine kleine gute Nachricht hat, muss man jetzt sagen, auch ausgereicht, um den Kurs noch oben zu bewegen. Also die 13%, die wir jetzt hier sehen, hier sehen wir nur 1,8.
Das ist noch der Schlusskurs.
Ja, genau, also die 13% nachbörslich. Die gehen auf das Konto, klar, dass man gesagt hat, wir bauen das günstige Auto. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit jetzt dieser Fokus in Richtung KI von Elon Musk so ein bisschen auch gesteuert tatsächlich bei den Anlegern auch haften bleibt und dann vielleicht auch dafür sorgt, dass der Kurs auch nachhaltig etwas steigt oder nicht nur heute so einen Spike macht, der dann wieder abverkauft wird, sondern dass die Aktie vielleicht dann auch sich längerfristig nach oben bewegt. August ist ja auch nicht mehr weit zu den Robotaxis. Also Tesla ist sicherlich noch keine KI-Aktie, noch ist man eher eine Autofirma, aber man hat doch einen erheblichen Anteil KI-Fantasie. Und nochmal ganz klar gesagt, die größte KI-Anwendung der Welt, die es gibt, ist das autonome Fahren. Und da gibt es niemanden, der so weit ist wie Tesla. Und Elon Musk hat auch noch gesagt, man steht in einem mit mindestens einem Autokonzern in Gesprächen bezüglich der Lizenzierung der FSD-Software. Und ja, schauen wir mal.
Vielleicht wird der Name ja irgendwann geändert. Das machen ja viele Firmen, die den Fokus, dass die zeigen wollen, dass sie kein One-Trick-Pony sind. Facebook, Google damals, jetzt Alphabet, Meta, die zeigen wollen, wir haben ein großes Firmenuniversum, wir sind nicht nur die eine Marke.
Ja, haben sie ja schon gemacht. Stehen. Die hießen ja mal Tesla Motors. Das Motors ist schon weg. Ja. Vielleicht noch das La wegnehmen, nur noch Tess.
Aber zumindest manche Tech-Firmen machen es ja tatsächlich.
Oder einfach ein I in der machen, Tesla AI.
Oh, ne?
Oh, jetzt habe ich das O.
Twitter ist nachher mal. Okay, wir schauen auf BYD an der Stelle. Was bewegt denn da momentan die Kurse? Gibt es Neuigkeiten?
Ja, ehrlich gesagt, es bewegt sich ja nichts. Es gibt nach wie vor eigentlich fast nur gute Nachrichten. Jetzt kann man natürlich sagen, die Nachricht, dass Tesla mit einem günstigen Auto kommt, ist für BYD eher schlecht, weil natürlich Tesla das Auto auch in China verkaufen wird. Aber ich denke mal, Tesla weiß auch, es hat ja Elon Musk auch gesagt, dass es in China schwer wird, weil da hat man natürlich viel Konkurrenz. Gerade im niedrigen Preissegment, da ist BYD der absolute Platzhirsch. Und immer neue Modelle kommen auf den Markt. Die Verkaufszahlen sind nach wie vor sehr gut. Und wir hatten jetzt erstmals in den ersten beiden Wochen im April genau das, was der BYD-Chef schon angekündigt hat. Wir hatten einen Marktanteil bei Elektroautos inklusive Plug-in-Hybride von über 50% in China. Jedes zweite Auto hatte also eine Batterie, die man aufladen konnte. Und das ist natürlich gut, wenn ich den, wie wir die bespielt, hauptsächlich den chinesischen Markt, wenn ich da solche Absatzzahlen habe. Mhm. Und bei diesen steigenden Absatzzahlen erhöht BYD auch den Marktanteil. Also da passt alles zusammen. Ja, ich kann mich nur wiederholen, es ist eine Frage der Zeit, wann die Aktie steigt. Es ist ja, jetzt, ich hätte mal, mache ich in der nächsten Sendung, ich lege mal BYD den Chart über den von NIO, Li Auto und Xiaopeng, die anderen drei Chinesen. Mhm. Die sind, ich will nicht sagen kollabiert, aber die Kurse sind extrem gefallen. Also das ist ein klares Zeichen von Stärke, dass eine Aktie in so einem Umfeld, wo es ja auch die ersten Elektroauto-Pleiten gibt, sich so stabil hält.
Wir haben die Grafik noch zu den E-Auto-Verkäufen, also die Prognose dazu.
Genau, das nochmal zu dem Thema, die Elektroauto-Verkäufe gehen zurück, Elektroautos will keiner mehr haben. Das ist die Prognose von der International Energy Agency, IEA. Ist echt schwierig. Und die ja eigentlich für eine Historie so sehr öllastig sind, ist entstanden in der Ölkrise, waren immer sehr pro Öl, immer sehr auch gegen Solar, gegen Elektroautos. Und jetzt hat man sich aber ja, ein bisschen gedreht. Man ist jetzt kein erneuerbarer Freund, aber man ist relativ neutral. Und die Prognose für dieses Jahr sind 17 Millionen Elektroautos. Das wären nochmal rund 20% mehr als im letzten Jahr. Klar, das Wachstum sieht man, das schwächt sich ab, aber wir wachsen immerhin noch. Und man sieht auch sehr deutlich, rot ist China, blau ist Europa und das sind die USA, dass diese drei Märkte am wichtigsten sind. Und das ist natürlich der wichtigste Markt mit über der Hälfte, fast 60% Elektroautos der Welt werden in China verkauft. Darum ist dieser Markt so wichtig und das ist natürlich auch gut für BYD und darum muss auch Tesla da weiter mitmischen. Also der E-Automarkt ist alles andere als tot und auch die ersten Monate sind sehr gut gelaufen.
Gut. Schon. Wir sprechen ja an der Stelle noch über Lithium, denn es gibt positive Signale vom Lithium-Sektor, wie ich in deinem Newsletter gelesen habe. Verrat uns doch mal mehr.
Gibt es tatsächlich. Lithium ist ja, hängt natürlich sehr stark an Elektroautos, weil der Großteil des Lithiums, das wir heute brauchen, geht in die Branche. Und dabei gab es lange Zeit ein Überangebot, was daran lag, dass eben die Wachstumszahlen vielleicht nicht ganz so gut waren, wie erwartet. Und weil vor allen Dingen auch viele chinesische Lithiumproduzenten Lithium auf den Markt gefeuert haben, egal zu welchem Preis, das hat die Lithiumpreise schwer unter Druck gebracht. So langsam ist man in China ein bisschen aufgewacht, hat gemerkt, das macht keinen Sinn, Lithium unter Produktionskosten zu verkaufen. Viele Minen haben die Produktion eingestellt oder zumindest pausiert. Dazu kommt eben die relativ starke Nachfrage nach E-Autos im ersten Quartal, die dazu geführt hat, dass Lithium auch wieder stärker nachgefragt wird und auch dazu geführt hat, dass die hohen Lagerbestände abgebaut worden sind. Und so langsam, der Lithiumpreis hat so ein bisschen, zumindest so 17-18% vom Tief sich erholt. Und das wird dazu führen, ja, dass, oder zumindest auch die Lithium-Aktien, die auch für Siemens Arcadium Lithium hat sich gedrittelt seit letztes Jahr Sommer, die sind auf Ausverkaufsniveaus. Und das braucht natürlich schon irgendwie ein Signal aus der ganzen Branche. Und dieser steigende Lithiumpreis und diese verbesserte Angebotssituation sollte doch dazu führen.
Wir sehen auch noch zwei Grafiken. Zum einen den Lithiumbedarf nach E-Auto-Art.
Genau, das ist nämlich ganz erstaunlich. Es gibt leider erst Zahlen vom Januar, aber die sind schon mal sehr beeindruckend. Da sieht man tatsächlich, das ist der gesamte Lithiummarkt. Wir hatten 31.500 Tonnen Lithiumbedarf für E-Autos im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 64%. Wirklich beeindruckend. Und das sind die Batterien für reine E-Autos. Da lag das Wachstum nur bei 50%. Aber man sieht, es ist der deutlich größere Markt, weil die Batterien auch größer sind als der Markt für Plug-in-Hybride. Die werden zwar ja, immer noch ein bisschen mehr verkauft, aber die Batterien sind kleiner. Aber hier lag das Wachstum bei 154%. Also Plug-in-Hybride feiern gerade so ein richtiges Comeback. Gut, ich kann es so ein bisschen verstehen, aber ich glaube nicht, dass das anhalten wird. Aber unterm Strich, also das ist nochmal das Lithium, was man für diese Mild-Hybriden braucht, für die Mini-Batterien, die einfach nur die Bremsenergie speichern. Das ist verschwindend gering. Das sind 200 Tonnen Lithium in einem Monat. So, das ist eigentlich die entscheidende Grafik. Leider gibt es hier keine Zahlen. Das gab es in dieser Studie nicht. Vielleicht hatte ich auch nicht, also ich glaube, man musste hier auch noch für teures Geld kaufen, aber wie auch immer, was man sieht, das ist von Adamas Intelligence, die den Lithiummarkt sehr genau verfolgen. Die sagen, im ersten Quartal haben wir noch ein Überangebot an Lithium gehabt. Wir sind jetzt schon im zweiten Quartal und in diesem Quartal wird es schon das erste Defizit geben seit sehr, sehr langer Zeit. Und dieses Defizit wird in den nächsten beiden Quartalen noch kräftig anwachsen, weil tatsächlich die Lager jetzt wieder auf einem normalen Maß sind und die Nachfrage jetzt doch größer ist, als man angenommen hat. Also beim Lithiummarkt ist es immer so, es ist dieser Schweinezyklus, alle erwarten eine riesengroße Nachfrage, es wird produziert ohne Ende, dann ist es doch nicht ganz so stark und sofort geht alles wieder den Bach runter, auf Deutsch gesagt. Insoweit dreht sich das Ganze gerade, dass wir von einem Überangebot wieder in ein Defizit kommen. Das ist natürlich gut für alle Aktien, sowohl die Produzenten als auch die Explorer. Arcadium Lithium ist einer der weltweit größten Lithiumproduzenten. KGV im Moment 7. Und ja, man sieht, man versucht gerade so einen Boden zu bilden. Ich glaube, es ist gerade eine ganz spannende Sache.
Dann werden wir es weiter verfolgen, ob dann auch wirklich hier vielleicht eine Gegenbewegung dann einsetzt. Beim Lithium. Aber nicht bei Lithium, sondern bei Arcadium Lithium. Nvidia, wir schauen auf das Thema KI. Gut, wir haben schon über KI gesprochen. Schon Tesla ist auch in meinem Kopf noch nicht eine KI-Firma, weil ich jetzt sagen wollte, KI, kommen wir jetzt darauf zu sprechen, Nvidia.
Also Elon Musk hat, glaube ich, so, was hat er gesagt? Er hat gesagt, also wer Tesla nicht als KI-Firma sieht, der sollte am besten noch gar nicht investieren.
Okay, na gut. Das ist eine klare Ansage. Das passt auch zu ihm. Nvidia, stark unter Druck geraten vergangenen Freitag. Jetzt hat man sich aber auch schon wieder ein Stück weit.
Ja, ich habe nachgeschaut, das waren jetzt, glaube ich, vom absoluten Top bis zum absoluten Low, so ziemlich genau 20%. Das ist jetzt relativ viel für eine normale Aktie. Für Nvidia ist das eigentlich tatsächlich eine Mini-Korrektur. Aber das wurde dann auch gleich schon wieder zum Kauf genutzt. Nvidia, ich kann es nochmal sagen, ist ja nicht teuer. Wir haben fürs nächste Jahr ein KGV von 29 bei einem ähnlich großen Wachstum. Das ist ja eine normale Bewertung und soweit ist dieser ganze Anstieg alles vollkommen okay. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt kaufen, aber wer die Aktie hat, sollte sie weiterhin halten. Kaufen sollte man eher andere Aktien.
Ja, du hast mir schon im Vorfeld geteased, dass es eine neue Aktie gefunden.
Genau, ich habe gestern für den meinen Report eine neue Aktie aufgenommen für die Hauptliste, was ich eigentlich, da passieren selten Veränderungen, aber es gibt eine KI-Aktie, die wirklich extrem, ich würde sogar sagen, es ist die günstigste KI-Aktie der Welt. Das KGV liegt bei 9 und nur mal so als Indikator, also der Unternehmenswert, ich sage jetzt mal Unternehmenswert, liegt bei etwa 10 Milliarden. Und das ist natürlich erstmal auch im Vergleich zu Nvidia oder anderen großen Firmen sehr wenig und man ist trotzdem einer der weltweit führenden KI-Unternehmen. Mehr verrate ich jetzt mal nicht.
Sonst ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich muss mich gar nicht dumm stellen. Ich habe das noch nicht nachgelesen, nachgeschaut.
Man hat auch einen Chatbot wie OpenAI und OpenAI, der auch ähnlich viele Nutzer hat sogar. Jetzt verrate ich doch zu viel.
Ja, ich will selber
grübeln. Und OpenAI wird ja bewertet im Moment so mit 80 Milliarden Dollar. Da sieht man schon 10 Milliarden Und das ist, die Firma hat auch noch andere Geschäftsbereiche. Also sehr spannende Firma.
Wer neugierig geworden ist, Smile on the Pod, genau. Es gibt immer noch das 3-Monats-Angebot.
Es gibt noch das 3-Monats-Angebot mit dem Rabattcode.
Maidon Deal.
Maidon Deal, genau. Und es gibt direkt mit der Bestellbestätigung die wichtigsten Informationen zu dieser neuen, günstigsten KI-Aktie der Welt. Also wer da von Anfang an dabei sein möchte, sollte jetzt aktiv werden.
Dann sprechen wir über Apple an dieser Stelle. Da gab es jetzt neue Daten zu den Smartphone-Verkäufen in China und da sah es jetzt für Apple nicht so gut aus.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist
deutlich Marktanteile verloren.
Absolut. Können wir eigentlich gleich mal drauf schauen. Ja. Das war 19% Marktanteil verloren. Da sieht man es, Apple ist in schwarz, minus 19%. Mhm. Nur noch ein Marktanteil von 15,7%. Damit ist man nur noch auf Platz 3 hinter Vivo und Honor. Man sieht es aber auch bei den anderen. Huawei hat extrem zugelegt, 70%. Man muss ein bisschen aufpassen in China, dass man nicht den Trend verschläft, vor allem in Richtung KI. Denn immer mehr gerade die Premium-Geräte bauen immer mehr KI ein. Da ist Apple ein bisschen hinten dran. Übrigens, ja, wenn ich jetzt verrate, ist es zu viel. Diese neue KI-Firma, die ich habe, hat auch was mit Apple zu tun. Aber andere Geschichte. Das ist natürlich nicht gut. 19% Markt innerhalb eines Jahres Verlust an Marktanteilen. Und ja, es sieht so aus, also wieder die anderen haben extrem aufgerüstet. Auch Xiaomi kommt wieder zurück, vor allem Huawei mit neuen Geräten. Da kann Apple im Moment nicht mithalten. Und da muss man gegensteuern, denn der chinesische Markt ist natürlich ein nicht so unwichtiger.
Wir sehen auch noch eine zweite Grafik dazu. Da sehen wir auch die Marktanteile und noch ein paar andere Daten.
Genau, sieht man das Ganze nochmal weltweit. Nämlich auch weltweit hat Apple im ersten Quartal verloren. Apple haben wir auf Platz 2 immer noch hinter Samsung, aber Apple war teilweise auch immer auf Platz 1. Fast 10% verloren an Marktanteil und Samsung ungefähr gleich geblieben. Und da sieht man auch gerade, die Chinesen kommen und da muss man ein bisschen aufpassen.
Wir können mal auf den Chart zurückblicken.
Da muss man ein bisschen aufpassen, ohnehin. Ich habe neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass Apple an Innovationen doch ein bisschen hinten dran ist. Also Stichwort KI. Jetzt hat man diese Brille, die aber, wir haben die sogar bei uns hier im Büro. Hast du die schon mal aufgehabt?
Nee, tatsächlich nicht.
Die
ist für Brillenträger sehr ungeeignet.
Die ist auch extrem schwer. Die wiegt ein halbes Kilo. Also ein halbes Kilo hier vorne auf der Stirn haben, das mag man nicht lange. Also ich weiß nicht, so langsam muss man sich ein bisschen Sorgen machen um Apple. Ich würde jetzt da, man sieht es ja auch der Chart gibt jetzt nicht so viel her, auch zu Recht tatsächlich. Also wenn das Kerngeschäft iPhone dermaßen schwächelt und mehr Innovationen so ein bisschen ausbleiben, dass man das Auto abgesagt hat, vollkommen okay. Aber da würde ich jetzt eher mal mir das Ganze von außen anschauen wollen.
Wir warten auf das Next Big Thing. Noch genau. Ist es nicht am Horizont erkennbar. Zumindest für uns, vielleicht hoffentlich. Die ganzen, die sich ums Auto gekümmert haben, sollen ja jetzt in der KI-Abteilung tätig werden.
Ob das so funktioniert?
Gute Frage.
Also wir tauschen auch, dann machst du mal meinen Job und ich moderiere dann mal so eben.
Kriegen wir vielleicht hin.
Oder ja gut, das würde vielleicht noch gehen sogar.
Das wäre mal ein Versuch wert. Na egal. SMA Solar. Schauen wir da drauf. Keine Trendwende bei der Aktie.
Es gab sogar noch gestern schlechte Nachrichten. Also das heißt, kann man schlecht und gut sehen. Enphase Energy, ein direkter Konkurrent von SMA Solar, hat Zahlen vorgelegt, hat die Erwartungen recht deutlich verfehlt. Hat aber gesagt, und das ist wiederum die positive Meldung, in Europa läuft das Geschäft sehr gut und in den USA sehr schlecht. Und SMA Solar ist ja nun hauptsächlich in Europa aktiv. Insoweit ist es für SMA Solar vielleicht eher eine gute Nachricht. Auch hier kommen ja dann demnächst Zahlen. Ich finde die Aktie immer noch viel zu günstig und auch sehr aussichtsreich. Ja, aber man sieht es ja seit mittlerweile einem halben Jahr, bewegt sich da so gut wie gar nichts. Der Solarmarkt läuft, auch wenn man das an den Aktien gar nicht ablesen kann. Mhm. Vielleicht in der nächsten Woche noch mal mehr zu dem Thema Solar.
Gut, dann schauen wir zuletzt noch mal zurück aufs fast Eingangsthema, genau. Bitcoin.
Der Kreis schließt sich mit der Bitcoin Group. Da ist ja die Spekulation, die Bitcoin Group besteht im Moment, ist der Börsenwert ziemlich exakt genauso hoch wie der Bitcoin-Bestand oder Bitcoin und Ethereum. Man hat noch ein paar andere Kryptowährungen, aber das sind die beiden großen Positionen. Und das bedeutet, dass das operative Geschäft immer noch umsonst gibt. Und das ist die Plattform bitcoin.de, die rund, schätze ich, also sehr konservativ bewertet, 150 Millionen Dollar wert sind. Das wären 30 Euro pro Aktie, die hier gar nicht drin sind. Denn wie gesagt, das ist ungefähr der Kryptobestand, die 55 Euro und eigentlich müssen nochmal 30 Euro draufkommen. Also im Gegensatz zu MicroStrategy oder anders ausgedrückt, hier habe ich eine Box, da ist ein Bitcoin, nee, anders. MicroStrategy habe ich eine Box, da ist ein Bitcoin drin und ich muss für diese Box mit dem einen Bitcoin ein Bitcoin 91 bezahlen, weil nämlich da ein Aufgeld auf der Aktie ist gegenüber den, auf den Kryptobestand von 90%. Bei Bitcoin Group habe ich auch eine Box mit einem Bitcoin und ich zahle dafür einen Bitcoin und kriege noch eine zweite Box mit dem operativen Geschäft gratis dazu.
Also ich wüsste, was ich, zu welcher Box ich greife.
Genau, wüsste ich eigentlich auch. Und ich wüsste, welche Box ich auf gar keinen Fall. Also 1,90 zu zahlen für eins macht wenig Sinn. Und hier habe ich also noch Upside, also eigentlich doppelt sogar Upside. Zum einen, weil der operative Wert des, der Wert des operativen Geschäftes noch nicht mehr drin ist. Und zum Zweiten, weil wenn der Bitcoin steigt, müsste die Aktie oder macht sie auch meistens 1:1 mit steigen.
Also das war's für heute, aber wer nicht genug von dir und fast uns bekommen kann, man sieht uns heute, man sieht uns diese Woche nochmal wieder, heute nicht, Freitag und am Samstag auf der Invest in Stuttgart, da wird uns schon die Homepage der Invest angezeigt. Am Freitag gibt es eine Podiumsdiskussion mit dir und dem Kollegen Florian Söllner. Quasi zwei konträre Meinungen, die aufeinandertreffen.
Ja, wir sind immer einer Meinung.
Das werden wir dann sehen. Und am Samstag hältst du auch noch einen Vortrag.
Genau, auch das.
Gut, also gerne vorbeischauen an diesem Wochenende, Freitag, Samstag in Stuttgart. Danke für heute und wir sehen uns vielleicht am Wochenende. Bis dahin.